Sona, herzlich willkommen zur letzten Session vor der Mittagspause. Mein Name ist Marius Buster, ich bin Senior Architect bei Microsoft Enterprise Services in Österreich und bin als Architect Advisor für eine der UN-Organisationen unterwegs. Wir schauen uns jetzt ein Thema an, das darf ich bei meinem Hauptkunden wahrscheinlich nicht einmal in den Mund nehmen, Cloud Computing. Ist aber aus meiner Sicht vor allem für Produkthersteller enorme Business Opportunity in generell betrachtet. Und jetzt in diesem Vortrag, so kurz vor der Mittagspause, schauen wir uns einen speziellen Teil davon an, nämlich Security und Cloud Computing in Bezug auf Identities, Authentifizierung und Autorisierung. Und darüber hinaus bauen wir davor noch eine kleine Basis auf, nämlich wir unterhalten uns, bevor wir in die Cloud gehen, ein bisschen über das Thema Claims-Based Security und Federated Identity. Ist also jetzt so, wie soll ich sagen, das richtige Thema für die letzte Session vom Mittagessen, ja, Security. Da kriegt man dann immer so wirklich richtig Hunger. Wann ist es endlich vorbei? Aber es ist extrem wichtig und ich glaube, dass wir da auch eine extrem gute Story haben. Das heißt, in dem Sinne, das Theme der Session, ich habe mir das ein bisschen überlegt, was wäre das generelle Motto der Session? Meine ursprüngliche Idee war zu sagen, 3 Schritte, um eine On-Premise-Applikation mit klassischer Authentifizierung Cloud-ready zu machen oder so weit zu bringen, dass sie sowohl On-Premise als auch in der Cloud mit dem gleichen Sicherheitskonzept arbeitet. Oder kurz gesagt, wir lösen eigentlich damit ein wirklich wichtiges Problem, wann ich etwas quasi über Private und Public Cloud verteilt betreiben will. Und abgesehen davon macht es aus meiner Sicht generell Sinn, in Richtung Claims-Based Security und Federated Identity zu gehen, auch wenn man nicht in die Cloud geht, weil das nämlich aus meiner Sicht ungeahnte Möglichkeiten im Bereich Authentifizierung und Autorisierung für Applikationen mit sich bringt und die Sache eigentlich auch in Summe wesentlich einfacher macht. Aber das werden wir im Laufe der Session sehen. Die Session ist an und für sich in 3 Bereiche gegliedert. Wir schauen uns zuerst einmal Claims-Based und Federated Identity oder Security an. Kurze Frage in die Runde, wer hat sich mit dem Thema schon einmal beschäftigt? Nicht mal 1/3, also ich würde sagen in etwa 1/4, die schon mit Sammeltokens, Windows Identity Foundation und so weiter herumgespielt haben. Oder sind es jetzt plötzlich mehr? So, WIF, das machen wir jeden Tag. Also WIF sind wir alle, aber gut, das werden wir uns einmal als erstes anschauen. Dann werden wir in einem zweiten Schritt eine Applikation, die klassische Authentifizierung und klassische Autorisierung verwendet, eine Web-Applikation, in Richtung Claims bringen. Wir haben dabei auch schon erkennen, dass das einige Vorteile von Haus aus hat und last but not least werden wir das Ganze mit der Cloud verknüpfen und werden uns anschauen, was wir dadurch gewinnen können. Ja. So, schauen wir uns einmal an, welches wichtige Problem wir überhaupt lösen mit dem Thema. Und zwar möchte ich das Problem Identity, das Problem Digital Identity, wie es wir in der IT heutzutage leben, von 2 Perspektiven betrachten, nämlich dem End-User auf der einen Seite und dem Entwickler und die Applikation auf der anderen Seite. Das ist sozusagen die Traumwelt des End-Users. Also ich sage jetzt damit nicht, dass Windows Live ID, Google oder sowas die Traumwelt des End-Users ist, aber eigentlich sich auf ein kleines Set an Identitäten, Username-Passwort-Kombinationen, Accounts konzentrieren zu können, weil das kann ich mir noch merken, ohne einen Passwort-Manager zu verwenden. Das wäre eigentlich das Optimum. Ja, ich meine, natürlich kann man da noch ein paar andere auch dazu schreiben. Kernaussage ist, je weniger Accounts man als User managen muss, desto leichter wird das Leben für einen und desto sicherer wird das Leben auch für einen. Aber in der Realität schaut es leider ein bisschen anders aus, weil da gibt es noch viel mehr außer dir. Da gibt es dann halt diese ganzen Blog-Accounts, die man nur so hat, dann hat man WordPress, dann hat man CodePlex, SourceForge, dann ist man auf irgendwelchen anderen Communities unterwegs, Newspaper online. Und was machen sie alle? Alle haben sie ihre eigenen Username-Passwort-Kombinationen. Wer kann sich das noch merken? Okay. Wer schaut, dass er, also einer, ist nicht schlecht, ja. Wer schaut, dass er da immer Strong Username Passwort verwendet? Ja, sehr brav, sehr schön. Über euren anderen Account? Ja, na, auch einige, Wahnsinn. Ja. Und trotzdem wird es immer schlimmer. Ja. Weil dann kommen nämlich noch die Corporate Accounts dazu, dann kommen noch die Partner Accounts dazu, Kunden, mit denen man was zusammenarbeitet und die ihre Applikationen zur Verfügung stellen. Und die sind nämlich überhaupt ultra cool, weil die wollen dann nämlich auch so alle 3 Wochen einmal ein Passwort-Change. Ja. Und dann sitzt man wieder mal einen halben Tag und ändert das Passwort. Ja. Also die Situation ist einfach suboptimal, sagen wir mal so. Das ist eine Betrachtungsweise auf das Thema. Es gibt dann noch eine zweite Betrachtungsweise, und zwar sind das wir als Architekten, Entwickler und unsere Applikationen. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich meine erste ASP.NET-Applikation geschrieben habe. Da habe ich so ein fettes Buch gelesen. Und da stand drinnen, in ASP.NET gibt es 3 Authentifizierungsvarianten. Ja. Windows-Authentifizierung, da brauchst du in der Regel gar nichts tun, das geht einfach, sofern man halt von einem Internet Explorer und Windows-basierten Systemen ausgehen kann. Und dann denkt man sich schon, vielleicht nehmen wir doch was anderes fürs Web, da sind ja auch andere Maschinen und Browser unterwegs. Ne. Also ASP.NET Forms Authentication. Ja. Und dann gibt es nur die Möglichkeit, dass man sich da selber irgendwie einklingt und was Eigenes baut. Ja. Das ist zwar cool, aber in einer schnelllebigen Welt weiß ich nicht, ob ich das jemandem empfehlen würde, da sich die Hände schmutzig zu machen und Zeit damit zu verlieren, wenn es was out of the box gibt. Ja. Aber im Wesentlichen eigentlich relativ überschaubar. Ja. Relativ überschaubar. Das ist so die Situation, wann ist .NET Framework rausgekommen am Markt? 2000, 2001 hat das so ausgeschaut. Naja, in der Zwischenzeit sind halt dann viele Standard-Accounts dazugekommen, ja, und Standards an sich wie OpenID, LID, Yardis, LiveID, gibt's Accounts, Google-Accounts kann man sie lösen, Facebook-Accounts, und wer hat heutzutage keinen Facebook-Account? Und doch einige, ja, sehr, sehr schön. Nehmen wir halt was anderes, wer hat heutzutage keine LiveID? Windows LiveID hat doch eh jeder, oder? Gut, auf jeden Fall sind halt viele dazugekommen, die User verwenden das auch, und insofern kriegt man halt gerade bei Internet-Facing-Applikationen sehr oft die Requests, dass man halt sich mit solchen Identity-Management-Systemen integriert. Na gut, sobald ich mich mit diesem breiten Umfeld und insbesondere dann auch von der Enterprise-Perspektive über Unternehmen, also über Partnerunternehmen, Collaboration zwischen unseren Unternehmen und unseren Kunden, wo wir irgendwelche Applikationen teilen müssen, wo wir dann auch irgendwie Accounts managen müssen für unsere Partner-User von den Partnerunternehmen, wird das eigentlich ganz schön vielfältig, und dann kommt noch was anderes dazu, nämlich da muss man sich nämlich immer anschauen, welcher Identity Provider jetzt gerade mit welcher Version welchen Standards authentifiziert. Ja. Da gibt es auch verschiedene Protokolle und Formate wie SAML Protocol und SAML Token Profile und SWAT, SWT, Simple Web Token. Das ist eine Initiative, die für REST-basierte Authentifizierung ins Leben gerufen wurde, gemeinsam mit OAuth, und dann gibt es dieses ganze WS-Sternzeug, und das ist eigentlich alles sehr, sehr viel. Ja. Und das wirkt natürlich auf die Applikation. Ja. Das macht die Applikationen nicht einfacher. Die Frage ist nur, warum ist die Situation so, wie sie ist? Ja. Warum müssen sie User so viel Passwörter merken, und warum müssen wir als Entwickler so viel Authentifizierungsmechanismen kennen, damit wir in der heutigen Welt quasi Internet-Facing als Web 2.0-Shop, Startup oder ähnliches überleben können. Ja. Und auch im Corporate-Umfeld, wo man halt immer mehr Applikationen über Unternehmensgrenzen hinweg integriert. Warum ist es so, wie es jetzt gerade ist? Und aus meiner Sicht, liegt die Antwort auf dem nächsten Slide. Aha, irgendwas habe ich jetzt geklickt auf dieser Maus, die ist nämlich echt cool, aber irgendwie kenne ich mich noch nicht aus. Ich habe sie erst heute in Betrieb genommen. Und zwar die Grundproblematik, warum wir in diese Situation kommen, ist ganz einfach. Wenn wir heutzutage an eine Applikation denken, wie eine ASP.NET-Applikation oder ähnliches, dann denken wir immer in diesem Modell. Wir haben unsere Applikation, wir haben unsere Login-Page, wir verwalten die Username-Passwort-Kombinationen und wir authentifizieren die Benutzer. Ja. Wir machen das in unserer Applikation. Und dadurch entsteht auf der einen Seite die Situation, dass dass es viel Leute geben, die sich das Gleiche denken. Daraufhin entstehen viele Applikationen, die alle ihre eigenen Username-Passwort-Kombinationen managen, fordern und entsprechend dem Benutzer, wie man so klassischerweise bei uns in Österreich sagen würde, aufs Auge drücken. Ja? Gibt's halt viele davon, ja? Gibt's noch viel mehr davon. Das ist die eine Seite der Story, ja? Weil jeder das Süppchen selber kocht, müssen unsere User im Endeffekt leiden. Ja? Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, für uns als Entwickler, wenn dann die User kommen und sagen, ich würde aber gern die Phone-Applikation mit meinem Facebook-Account nutzen oder ähnliches. Das ist jetzt eher für die Applikationen, für die, das jüngere Publikum halt eben einfach. Dann müssen wir das integrieren und so beschäftigt man uns ewig damit, neue Authentifizierungsprovider zu integrieren, Facebook integrieren, Google integrieren, Windows Live ID integrieren. Und das muss dann irgendwie auch mit unserem Autorisierungsmodell zusammenpassen. Wir müssen da irgendwo ein Mapping einbauen. Und damit wird diese Applikation, die wir da bauen, mit jedem Authentifizierungsprovider, den wir potenziell integrieren, immer komplexer und komplexer und komplexer und komplexer. Und es wird immer mehr. Das ist dann irgendwann nicht mehr wartbar, das ist nicht mehr wirtschaftlich und es macht auch keinen Spaß mehr, wenn man so ein Flickwerk hat. Da entwickelt man einfach nicht mehr gern drinnen oder konfiguriert man einfach auch nicht mehr gern drinnen. Das ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Wie lösen wir das Problem? Und da habe ich mir gedacht, überlegen wir uns das einmal kurz, wie das in der realen Welt passiert. Weil offensichtlich, wenn ich meinen Passwortmanager, ich verwende KeePass, ja, wenn ich diesen Passwortmanager hier vergleiche, das sind meine Passwörter hier, wenn ich das vergleiche mit meinen Geldbörsen, ja, das sind meine Identitäten da. Ja. Ist eigentlich nicht so viel, ne? Wie löst das die reale Welt? Weil da scheint es offensichtlich besser zu funktionieren. Ja. Ganz einfach, in der realen Welt gibt es strikte, klare Auftrennung von Verantwortung. Ja. In der realen Welt gibt es einige wenige Identity Provider, die Identitäten ausstellen und verifizieren können. Das sind so Institutionen wie zum Beispiel bei uns in Österreich eine Bundespolizeidirektion, die mir einen Führerschein ausstellt. Oder das Amt, das mir einen Meldezettel und eine Geburtsurkunde ausstellt. Ja. Die stellen das aus, das sind einige wenige, die das verwalten und dadurch haltet sich eigentlich die Anzahl der Identitäten auch ein bisschen in Grenzen, mit denen man hantieren muss irgendwie. Dann gibt's nette Personen, mit denen man zwischendurch immer wieder mal zu tun hat, die vertrauen auf diese ausgestellten Identitäten. Das heißt, die sagen, ja, wenn die Bundespolizeidirektion dem Herrn Spuster einen Führerschein ausgestellt hat, naja, dann wird er wohl die Fahrprüfung bestanden haben und darf Auto fahren. Ja, der vertraut darauf. Ja. Der verwaltet für sich aber keine eigene Username-Passwort-Kombination von mir. Ja. Und last but not least sind das wir. Wir gehen mit diesen Identitäten, die uns ausgestellt werden, um. Geben wir das Foto schnell wieder weg, das ist viel zu groß. Wenn man überlegt, wie wir in der IT mit dem Thema Authentifizierung umgehen, dann, ich habe mir überlegt, was ist eigentlich eine vergleichbare Metapher dann dafür? Dann würde das eigentlich in etwa so ausschauen, dass jedes Restaurant, in dem man mit Kreditkarte zahlen, einen eigenen PIN-Code für uns verwalten würde. Ist eigentlich ja komplett schwachsinnig. Ja? Warum nehme ich nicht einige weniger Identity-Provider, lass die Identitäten authentifizieren, lass die das sicher managen? Ich will nicht nur einen einzigen, ich will schon einige haben. Ja? Weil sonst sind wir gleich wieder ein gläserner Mensch, Big Brother is watching you und so weiter. Schon einige, aber eine überschaubare Menge einfach. Ja. Und genauso löst die reale Welt das einfach. Ja. Wir sagen, wir haben einen Identity Provider, der Identitäten ausstellt. Wir haben eine Relying Party, die auf ausgestellte Identitäten von einem bestimmten Identity Provider vertraut. Und dann gibt es uns, wir sind das Subject. Ja. Wir müssen uns irgendwo mit irgendwelchen Identitäten authentifizieren. Vorweisen einer Kreditkarte im Restaurant reicht. Ich brauche nicht für jedes Restaurant einen eigenen PIN-Code und eine eigene Kreditkarte. Ja. Wäre durchaus spannend. Da wären die Geldbörsen wahrscheinlich dick. Gut. technische Begriffe über diese eher konzeptionellen Begriffe gelegt. Ein Identity Provider ist nichts anderes als ein Security Token Service. Eine Relying Party, die also auf ausgestellte Identitäten vertraut, ist nichts anderes als wie Applikation, Web-Applikation, Web-Service oder ähnliches. Und der Consumer, das Subject ist ein Client, Browser oder eine Web- oder eine Windows-Applikation oder eine Smart-Client-Applikation generell. Ja. Und dann, der Ablauf schaut grundsätzlich eigentlich immer so aus, dass die Applikation Metadaten zur Verfügung stellt. Die Applikation sagt, wenn du meine Dienste nutzen willst, dann musst du dich bei dem Identity Provider da drüben authentifizieren und dann kannst du zu mir kommen. Das steht in den Metadaten drinnen. Wichtiger Begriff, das sind dann später sogenannte Federation Metadata. So, anhand der Metadaten können wir entscheiden, bei wem wir uns wie authentifizieren wollen, weil der könnte auch mehrere Identity Provider akzeptieren, gehen zum Identity Provider und authentifizieren uns. Ja. Und der Identity Provider stellt uns einen Token aus. Und diesen Token schicken wir weiter zu unserer Applikation und unsere Applikation autorisiert dann auf Basis dieses Tokens. So funktioniert das Modell in der realen Welt und so funktioniert auch in der IT Claims-Based und Federated Security. Ja. Und für diese Authentifizierung und für diese Tokens und für diese Metadaten und für das Weiterschicken des Tokens zur Relying Party gibt es all diese Protokolle. SAML Protocol 1.1, SAML Protocol 2.0, OAuth, SWAT, SAML Token und so weiter und so weiter. WS Federation, WS Trust. Ja. Gut. Das heißt also, Claims-Based Security und Federated Security ist nur ein erster Schritt, um aus diesem Chaos, Protokoll-Chaos rauszukommen. Ja, aber es ist das aus meiner Sicht einmal der wichtigste Schritt, den man gehen muss und der auf jeden Fall Sinn macht, egal ob ich irgendwas mit Cloud mache oder nicht. Ja. So, warum hat das aus meiner Sicht einen Vorteil? Gibt es drei Gründe. Erstens, unsere Applikation hat einen Trust-Punkt oder einige wenige Trust-Punkte. Damit muss unsere Applikation nur einige wenige Tokenformate und Protokolle unterstützen. Wenn ich weitere Tokenformate und Protokolle unterstützen will, dann kann ich eine Federation von meinem IDP mit anderen IDPs eingehen. Und genau das ist die Rolle, die das Access Control Service von Windows Azure in der Cloud spielt. Sie sagt, du brauchst nur mit deiner Applikation zu unserer Vertrauensbeziehung und wir managen den Rest mit Google, Facebook, Live-ID und so weiter für dich. Und du hast einen zentralen Punkt, mit dem deine Applikation arbeitet. Und der User hat trotzdem die Freiheit im Endeffekt, dass er sich aufgrund dieser weiteren Trust Relationships unseres Identity Providers mit den weiteren Identity Providern die Authentifizierungsmethode seiner Wahl aussucht, ohne dass wir unsere Applikation verändern müssen, weil unsere Applikation hat ja nur einen Trust Endpoint, einen IDP. Das sind aus meiner Sicht die drei Vorteile und das ist wirklich ganz unabhängig von Cloud oder nicht Cloud. Ja. Gut, wenn wir zu diesem Bild zurückkommen, was wir im Endeffekt machen, ist nichts anderes als wie Ketten sprengen. Da gibt es einen coolen Film, gesprengte Ketten, glaube ich, und genau das machen wir. Ja. An dieser Animation bin ich von gestern 22 Uhr bis heute 5 Uhr in der Früh gesessen. Die war sehr wichtig, die müssen wir nochmal machen. So, wir sprengen diese Ketten, wir entkoppeln unsere Applikation von Credentials, von Authentifizierung und kapseln das Authentifizieren in ein eigenes Service, in ein sogenanntes Security Token Service. Und wenn immer jetzt ein User, das ist genau der nächste Schritt, das machen wir im Endeffekt, konzeptionell. Das heißt, der konzeptionelle Teil ist abgeschlossen. Und wenn immer jetzt ein User kommt, um gegen unsere Applikation zu arbeiten, wird unsere Applikation schauen, gibt schon Authentication Cookie oder einen Token im Request. Wenn nicht, dann erfolgt ein Redirect zum Security Token Service, über welches Protokoll auch immer. Das Security Token Service authentifiziert, stellt den Token aus und der User geht dann mit dem fertigen Token zur Applikation. Der kümmert sich darum, dass er mit Windows Live ID, Facebook und so weiter Vertrauensbeziehungen eingeht, der stellt einen einheitlichen Token für unsere Applikation aus in dem Modell. Ja. Mit welchen Technologien kann ich das machen? Steht im Titel. Auf der Microsoft-Plattform spielt die Windows Identity Foundation, die zentrale Rolle von der API-Seite, also WIF, wie wir es jetzt kurz immer nennen werden, unterstützt APIs, die diese Protokolle, diese Federation-Protokolle wie SAML-Protokoll, SAML-Token-Profile hinter schöne APIs und Konfigurationseinstellungen verpacken, sodass wir uns nicht selber damit beschäftigen müssen und uns direkt in unserer Applikation auf eine Autorisierung konzentrieren können. Auf eine Autorisierung auf Basis von irgendwelchen Inhalten, die das Security-Token-Service in dem Token nach erfolgter Authentifizierung rein verpackt hat. Dazu kommen wir dann auch noch später, was das für Inhalte sein können. Als Security Token Service habe ich auf der Microsoft Plattform drei Varianten. Die Variante 1 ist für die Super Geeks. Die Super Geeks sagen, ha, ich will selber mal einen Security Token Service schreiben, sagen File New Project und geht schon. Da gibt es im WIF eine Basisklasse dafür, da muss man zwei Methoden überschreiben. Eine Methode entscheidet quasi, ob das SDS einen Token ausstellen will für einen bestimmten Client oder nicht. Das ist ein Sicherheitsmechanismus und der andere Teil stellt einfach den Token aus. Ja, das implementieren wir. Innerhalb eines Unternehmens, also wenn ich sozusagen mein eigenes Unternehmen habe und dort viele verschiedene Applikationen auf unterschiedlichen Plattformen unterstützen muss und eine einheitliche Authentifizierung und Autorisierung über alle Plattformen auf Basis von standardisierten Protokollen umsetzen will, dann kann ich ADFS V2 als einen SDS verwenden, den wir als quasi Bestandteil vom Windows Server 2008 oder neuer ausliefern. ADFS steht für Active Directory Federation Services und ist im Prinzip ein freies Add-on, dass man sich für den Windows-Server runterladen kann, dass einen Security-Token-Service on top of Active Directory darstellt. Das heißt also eine Authentifizierung mit SAML 1.0, SAML 2.0 und WS Federation, also Web Services Federation, für Active Directory-Accounts ermöglicht. Und was da ziemlich cool ist auf der Ecke, ist, dass es einfach wirklich interoperabel ist. Also ich bin mit drei Kunden, alle drei größer, in regelmäßigen Kontakt und in Projekte involviert, wo halt eben Backend-Services in Java, in .NET und in ein paar anderen Plattformen zur Verfügung gestellt werden. Dort hilft mir das einfach enorm, weil die Authentifizierung auf eine standardisierte Ebene bringt. Für alle Plattformen gleich. Und wenn ich dann andere Plattformen hernehme wie Java, Oracle, Metro, früher war es Sun Metro, jetzt ist Oracle Metro, macht nichts, dann habe ich dort genau dieselben Protokolle auch unterstützt auf API-Ebene. Oder OpenSSO kann auch Federation mit ADFS reingehen. Oder Shibboleth und so weiter. Das ist die Enterprise-Perspektive sozusagen. Ja, und sobald ich so in die Cloud gehen will, also sprich global skalieren will und quasi die global bekannten Identity Provider integrieren will oder selbst keinen SDS betreiben will, weil das ist ja ein sicherheitskritisches Teil, dass man entsprechend warten muss, um das man sich kümmern muss, dann kann ich in die Cloud gehen und das Windows Azure App Fabric Access Control Service ist im Prinzip ein fertiger SDS in der Cloud, wenn man so will. Und ja, was wir uns jetzt anschauen wollen ist, wie bringen wir unsere Applikation einmal Claims ready? Also wie stellen wir von klassischer Authentifizierung auf Claims-basierte Authentifizierung mit einem Security-Token-Service um? Dann schauen wir uns an, wie wir da erweiterte Autorisierungspatterns reinbringen kann und ganz zum Schluss verknüpfen wir das Ganze noch mit dem Windows Azure Access Control Service. So, was ich zu dem Zweck vorbereitet habe, ist ein einfacher ASP.NET MVC-basierter Webshop. Ja, in dem Webshop kann ich als User hergehen, kann sagen, ich würde gern Computer kaufen. So, die Maschine für Geeks ist immer super, ja, von denen hätte ich gern 5, ja, add items to order. Und während des Aufsetzens habe ich mir gedacht, braucht man immer ein paar wichtige Utensilien, zum Beispiel 150 Pizzen und 250 Cokes und ein bisschen Platten Schokolade dazu. Ja. Add items to order, proceed to checkout. Beim proceed to checkout, altes Modell, ja. Unsere Applikation hat die User, ja. Also, der User geht in seinen Passwortmanager rein, sagt, da verwende ich mein Standardpasswort, pass@word1, um es wirklich sicher zu machen, und platziere meine Order. Schön, fertig. Ne? So, jetzt wollen wir die Authentifizierung auslagern. Wir haben gesagt, wie in der realen Welt, Federation bedeutet, es gibt einen Teil, der für die Authentifizierung verantwortlich ist. Das ist das Security Token Service. Und es gibt einen anderen Teil, der für die Autorisierung und für die Applikationslogik verantwortlich ist. Das ist unsere Applikation. Und unsere Applikation vertraut dem Security Token Service, dass das ordnungsgemäß Identitäten prüft und einen Token ausstellt, der beweist, dass der Benutzer wirklich der ist, der er vorgibt zu sein. Gut. Zu diesem Zweck habe ich einen Abend lang Geek gespielt und habe ein eigenes Security Token Service mit WIF gebaut. Dieses Security Token Service implementiert das WS Federation Passive Protocol. Das ist ein Set von Browser Redirects sozusagen. Das heißt, wenn der User auf meine App kommt, wird er zum SDS geredirected. Der macht den Login und macht dann wieder einen Redirect zurück. So läuft das im Endeffekt ab. Damit braucht man sich aber nicht beschäftigen, wenn man mit der Windows Identity Foundation arbeitet. Alles, was ich im Endeffekt mache, in meiner Implementierung ist, ich habe ein Custom Security Token Service implementiert. Dieses Custom Security Token Service ist im Prinzip nichts anderes als eine Klasse, die von Security Token Service ableitet. Das ist eine Basisklasse, die mit WIF mitkommt. Und da drinnen gibt es dann im Wesentlichen zwei Methoden, die man überschreiben muss. Das eine ist die GetScope-Methode und das andere ist die GetOutputClaimsIdentity-Methode. In der GetScope-Methode entscheide ich oder habe ich die Möglichkeit, verschiedene Konfigurationseinstellungen zu treffen und zu entscheiden, ob ich überhaupt einen Token ausstellen will. Dieses Validate Applies To ist im Prinzip jetzt eine Standard-Dummy-Implementierung, die ich fixfertig aus dem Template übernommen habe. Die stellt einfach, sagt, bei jeder URL, die daherkommt, bei jeder Relying Party, sagt, da passt, stell einen Token aus. Ja. Also dieses Security Token Service ist bitte nicht für Produktionszwecke geeignet. Gut, und dann entscheide ich hier, ob ich meinen Token verschlüsseln und signieren will. Und hier unten sage ich dann, zu wem ich quasi zurück will. Ja, und da gibt es zwei Möglichkeiten, auf das komme ich dann später noch zu reden. Wenn man das Default Template von WIF nimmt und einfach sagt File New Security Token Service in Visual Studio, ist das die Zeile, die drinnen ist. Er geht immer auf Applies To, was für das Azure Access Control Service aber nicht reicht. Da muss ich wirklich die Reply To Adresse nehmen. Das ist ein kleiner Tipp am Rande. Merken einfach, falls es mit Azure Access Control nicht föderiert später dann ist das Problem ziemlich sicher. Und dann gibt's hier eine Get Output Claims Identity Method, die einfach eine Claims Identity, also einen Security Token erzeugt. Und in diesem Security Token füge ich einfach einen ganzen Haufen an Claims ein, wie die E-Mail-Adresse des authentifizierten Benutzers, den Benutzernamen, das verwendet, by the way, Forms Authentication, wie wir dann später sehen werden. Und dann habe ich da noch ein bisschen eine Geschäftslogik drinnen, die sagt, schauen wir uns einmal an, was der Kunde alles gekauft hat. Und wann der Kunde mehr als eine bestimmte Menge eingekauft hat, also hier unten, wann der Kunde zum Beispiel mehr Umsatz gemacht hat als das für einen Premium-Customer erforderlich ist, dann ist er ein Premium-Customer. Das heißt, ich füge hier einfach dann einen Claim ein, der sagt, hey, Customer-Status ist Premium, weil er so viel gekauft hat. Oder wenn er mehr als notwendig gekauft hat für einen Gold-Status, das wäre das zweite, dann sage ich hier, okay, das ist ein Gold-Customer. Ja, das kann ich dann später auch verwenden. Ja. Das ist einfach Autorisierungslogik, die ich in den SDS verpacken kann, weil der Client oder der Consumer hat nachher relativ einfache Autorisierungslogik, die sagt, wenn der Customer Status Claim Gold da ist, dann gebe ich ihm 20% Rabatt. Wenn der Customer Status Premium da ist, dann gebe ich ihm 50% Rabatt. Der Consumer kümmert sich nicht um komplexe Autorisierungslogik. Die ist zentral im Security Token Service gekapselt. Der Consumer, die Applikation, hat nur eine dumme Autorisierungslogik. Dazu komme ich aber dann später noch einmal zum Sprechen. Gut. Und für diesen Security Token Service gibt es Metadaten. Das ist so ein XML-File, das da drinnen liegt. Und da steht halt drinnen, was ist das für ein Security Token Service, welche Protokolle unterstützt er und so weiter. Die werden automatisch mit dem Template für WIF mit generiert, weil WIF unterstützt nur SAML, Token Profile und WS Federation als Protokoll. WIF unterstützt keine anderen Protokolle. Wenn ich andere Protokolle haben will, muss ich auf ADFS oder Azure App Fabric Access Control gehen. So, jetzt haben wir also hier unseren SDS. Und jetzt können wir hier für unsere Simple Shop Application, F4, kopieren wir uns einmal die Konfiguration, diesen SDS konfigurieren. Dafür gibt es ein Tool, das mit der Windows Identity Foundation mitgeliefert wird. Das ist das Windows Identity Foundation Federation Metadata Utility Wizard Tool. Und da geben wir einfach an, wir wollen die Konfiguration unseres Simple Secure Shops anpassen. Unser Simple Secure Shop ist erreichbar über localhost simple secure shop slash next http doppelpunkt slash slash localhost. Passt doch, web.config localhost simple secure shop ist aber eine absolute URI. Localhost slash simple secure shop. Habe ich mich vertippt irgendwo? Ah, jetzt passt's. Gut, irgendwo habe ich mich vertippt. So, is not hosted in SSL. Ja, passt schon. So, wir nehmen einfach unseren existierenden SDS, laden uns die Federation Metadata von unserem existierenden SDS, nehmen wir einfach die URL, browse. Die sollte also immer irgendwie wie ein WSDL public erreichbar sein, sonst weiß ich nicht, wie ich den SDS ansprechen kann. Next. Jetzt ladet er die Metadaten herunter, erkennt, dass mein Metadatenfile nicht signiert ist. So, wir machen keine Encryption, weil wir nehmen an, wir gehen über SSL. Das sind die Informationen, die mein SDS laut Metadaten ausstellt. Das heißt, also ich kann in diesen Federation Metadaten einfügen, der stellt den Customer Status Claim aus, der stellt irgendwelche anderen Attribute nach erfolgter Authentifizierung aus und so weiter. Finish. So, und jetzt hat sie die Applikationskonfiguration unseres Shops geändert. Shift-Alt-Enter. Also wenn wir hier mal schauen, haben wir jetzt hier ein Authorization equals Fragezeichen. Das fügt er automatisch ein. Das heißt, unser Shop ist jetzt komplett abgesichert. Ja, soll so sein. Authentication Mode equals None. Ganz einfach aus dem Grund, weil er weiter unten, wie wir sehen werden, in den HTTP-Modules das WS Federation Authentication Module und das Session Authentication Module eingefügt hat. Und die nehmen ihre Konfiguration aus dieser Microsoft.IdentityModel-Konfiguration. Und da steht drinnen, wir machen eine Federated Authentication mit unserem eigenen SDS hier. Das heißt, der ist für die Authentifizierung verantwortlich, der stellt unseren Sammeltoken aus und wenn der Sammeltoken signiert ist und wann der von dem kommt und die entsprechenden Informationen beinhaltet, dann passt es für uns. Und dann nehmen wir den Sammeltoken her und tun autorisieren. Ja? So, das hat im Prinzip dieses Teil hier gemacht. Das war's. Gut. Eine Kleinigkeit muss man noch konfigurieren. Der Sammeltoken, wenn der zur Applikation geschickt wird, dann ist das ein Post-Request mit XML-Content. Und standardmäßig sagt ASP.NET, wenn ich einen Post mit XML-Content kriege, stopp, das will ich nicht. Ja. Und das muss man nur zulassen, indem man hier HTTP Runtime Request Validation Mode auf 2.0 stellt. Also sprich den alten ASP.NET Request Validation Mode, der auch XML-Contents quasi zulässt. Das könnte man eigentlich noch mit einer Location in einem bestimmten Bereich der Applikation fixieren, dass nur dieser Bereich den Token quasi empfangen kann. So, mit dem Wizard und dieser einen Zeile Konfiguration, wenn ich jetzt auf meine Applikation gehe, komme ich auf meinen eigenen SDS, authentifiziere mich bei meinem eigenen SDS, submit, und mein eigener SDS validiert, baut den Token zusammen und liefert die Response dann wieder zurück zu meiner Applikation. So, use local DNS, also wir haben bei Microsoft Direct Access Auftritt und die Namensauflösung, wenn ich local DNS nicht verwende, dauert leider ein bisschen länger. Deswegen werden wir das einfach nochmal von vorn starten. Also ohne Direct Access Namensauflösung, weil sonst geht er immer ins Microsoft Corp Netz und tut dort irgendwelche Namen auflösen. So, pass at word 1, submit. So. Assign in response may only redirect within the current web application is not allowed. Das ist spannend. Damit habe ich nicht gerechnet. Normalerweise, wenn das eintritt, dann muss man schauen, dass man hier den Trailing Slash entsprechend drinnen hat. F5. Ah, Blödsinn. Properties, Web, ich hoste ja, ich muss natürlich im Webserver debuggen. Ich habe ja den Local IIS als Relying Party angegeben, HTTP Localhost und nicht Localhost Port irgendwas. Shocking Moment. So, gut, jetzt funktioniert alles. Test 1, Pass at Word 1, Submit. So, und jetzt kommt der Request zurück zu unserem Shop und ich bin authentifiziert als Test 1 und habe jetzt auch einen Sammeltoken da drinnen. Ja? Und im Endeffekt kann ich diesen Sammeltoken jetzt auch für die Autorisierung verwenden. Also wenn ich hier zum Beispiel auf Proceed to Checkout gehe, dann hätte ich gern, dass der Kunde sieht, was für Customer Status er ist und ich hätte gern, dass ein Rabatt berechnet wird. Ja? Und das können wir in unsere Applikation mit Hilfe der Windows Identity Foundation auch einbauen. Bis jetzt haben wir noch keinen Code geschrieben dafür. Jetzt passen wir unsere Applikation an ein bisschen und machen sie Claims ready oder wirklich Claims aware. Ja? Indem wir hier Microsoft.identityModel, das ist quasi das Windows Identity Foundation Framework, hinzufügen als Referenz. Und dann zum Beispiel in unseren Checkout-Controller oder in unsere Checkout-Methode gehen von unserem Shop. Die wird quasi aufgerufen, wenn dieser Checkout-Screen angezeigt wird. Und hier sagen wir, okay, wir wollen den Customer-Status einfach anzeigen. Jetzt ist es so, dass http://context.current oder this user.identity keine normale generic identity mehr ist, sondern eine spezielle Identity. Claims ID equals Claims Identity, und zwar eine sogenannte Claims Identity, user.identity. Und da kann ich jetzt dann einfach sagen, okay, ich möchte gern den Status Claim haben, Claims ID.claims.find oder .first or default. Zack, zack. Und in dieser Methode first or default kann ich jetzt eine anonyme Methode geben, die sagt, finde mir den Claim mit dem Claim Type URN Doppelpunkt simple secure shop / customer status. Das ist das, was unser Security Token Service ausstellt. Und jetzt können wir sagen, if status claim ungleich null, dann book discount. Ja. Und wir machen nichts anderes, als wie es auszugeben. Ja. Customer status equals status claim dot value. Ja. Das heißt, die Autorisierungslogik beschäftigt sich jetzt nicht mehr mit irgendwelchen komplexen Dingen. Die habe ich ausgelagert in den Security Token Service. Dort ist die Logik, die entscheidet, wann ein Claim ausgestellt wird und wann nicht. In meiner Applikation konzentriere ich mich auf die Geschäftslogik und die Geschäftslogik sagt, wann ein Gold-Customer ist, 20% Rabatt, wann ein Premium-Customer ist, 40% Rabatt. Ja. Wir müssen jetzt nichts anderes, nur eine Geschichte machen, nämlich in unserer Checkout-View. Checkout-View geben wir da oben einen H3 aus, wo wir sagen, Your status is viewBack.customerStatus und ich verwende da die Razor View Engine von ASP.NET MVC3. So, und wenn ich jetzt die Applikation wieder starte, dann sollte man für unseren Test 1 auch den entsprechenden Customer Claim kriegen. Wir können uns da einen Breakpoint reinstellen, Submit. So, der Security Token Service stellt das jetzt aus. Ich gehe dann mal auf Proceed to Checkout. So, wir haben jetzt eine Claims Identity in der Hand. Die ist Test 1. Diese Claims Identity hat auch da einen ganzen Haufen Attribute drinnen. Ja. Gehen wir den Magnifier mal weg. Und zwar hat sie 4 Claims drinnen. Und diese 4 Claims sind die E-Mail-Adresse. Jetzt bauen wir es doch wieder. Die E-Mail-Adresse, der Name, der letzte Login und der Customer Status Gold, den von unserem SDS ausgestellten Customer Status. So, F5, das heißt, wir sehen den jetzt da auch. Und so könnt ihr halt relativ komplexe Autorisierungslogik einfach an einer Stelle zentral kapseln. Der SDS kümmert sich drum, meine Applikation kann sich an die primitive, geschäftslogik orientierte Autorisierungslogik einfach konzentrieren. Gut. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Ich gehe jetzt gar nicht mehr in die Slides rein, weil ich habe eigentlich schon alles von der Theorie erklärt, was wichtig ist und was man verstehen muss. Jetzt würde ich gern mit Google, Live-ID, Facebook und Co. integrieren. Und dafür kann ich unter anderem das Cloud-basierte, den Cloud-basierten Security-Token-Service von uns verwenden, nämlich das Windows Azure App Fabric Access Control Service. Ich melde mich da mal an bei diesem App Fabric Access Control Service. So, ich habe da einen eigenen Account, der mit meinem Microsoft Corporate Account verknüpft ist. Das verwendet selbst Federation. Ja, das, was wir da jetzt gesehen haben, war die Login-Seite des Security Token Services für Microsoft Corp. Da kann ich mich mit meinem Microsoft Corp Account authentifizieren. Der hat eine Federation mit der Cloud im Endeffekt und ich kann meinen Microsoft Account verwenden, um meine Cloud Services zu konfigurieren und sich anzuschauen. Wenn ich hier unter Service Bus, Access Control und Caching reingehe, dann gibt es hier die Möglichkeit, sogenannte Namespaces zu konfigurieren. Das sind so, wenn man so will, Konfigurationsgruppen. Ähnlich wie ein Namespace in einer .NET-Klasse halt einfach Klassen zusammengruppiert, kann ich hier meine Sicherheitskonfigurationen und andere Konfigurationen zusammengruppieren. So ein Namespace lege ich einfach an, indem ich hier sage New Namespace, Test Live Namespace, sage dann Checking Availability. Ich sage dann, ich hätte das gern in Amsterdam oder in Dublin deployed und erzeugt dann diesen Namespace. Das dauert allerdings so 3 bis 4 Minuten. Deswegen habe ich schon einen Namespace angelegt. Das ist dieser grüne hier, dieser Test-Namespace da, TechDaysMSZCool, der ist schon aktiv. Und wenn er aktiv ist, dann kann ich da oben über dieses Control-Panel direkt zur Security Token Service Konfiguration von Azure App Fabric Access Control kommen. Azure App Fabric Access Control ist selbst auch einfach ein Security Token Service. Das heißt also, er kennt genauso Relying Parties, für die er Tokens ausstellt und er stellt Tokens auf Basis von irgendwelchen Authentifizierungsquellen aus. Das Coole an der Sache ist halt, dass ich hier sagen kann, ich will halt mit Windows Live ID oder mit irgendwem anderen föderieren. Ja. Access Control Service kümmert sich dann um die Protokolle, die Kommunikation mit dem jeweiligen Identity Provider, wie zum Beispiel Google, und stellt mir einen normalisierten Token aus für meine Applikation, den ich verwenden kann. Und ich brauche mich nicht um Google, Yahoo und Co. kümmern. Ja. Was eigentlich ziemlich cool ist. Ja. So, und wir wollen jetzt unsere Applikation mit diesem Access Control Service integrieren. Daher gehe ich da unten mal auf Application Integration. Nachdem das ein SDS ist, wird er auch irgendwo Metadaten haben. Diese Federation Metadaten, die wir auch für unseren eigenen SDS hatten. Und siehe da, er hat sie. Federation Metadata, das ist das, was wir brauchen. Copy, machen wir uns in einer eigenen Browser-URL auf da. Sagen Show All Content und dann haben wir hier diese Federation Metadaten. So. Wir gehen also wieder zurück zu unserer Applikation in dieses Federation Metadata Configuration Utility, verändern unser web.config. Die Einstellungen von vorher liest er aus dem web.config aus, die brauchen wir nicht mehr neu machen. Ja, wir verwenden jetzt einen anderen SDS, nämlich den Cloud Access Control Windows.net SDS, Next. Wir wollen keine Certificate Chain Validation machen. In einem Produktionsenvironment würde ich sehr wohl die X509 Zertifikatskette verifizieren. Token Encryption sparen wir uns jetzt auch. Das sind die 2 fixen Claims, die das Azure Access Control Service ausstellt. Nämlich einen Name Identifier und einen Identity Provider. Er teilt mir mit, bei wem hat sich der User ursprünglich authentifiziert. Das ist der Identity Provider Claim, den kann ich dann in meiner Applikation auch abfragen und kann sagen, ja, ich mag keine Google-Leute. Ja. Also nein, das macht man natürlich nicht. Und dann gibt es den Name Identifier, das ist ein einzigartiger Identifier des authentifizierten Benutzers im Kontext unserer Applikation. Das heißt, ACS sagt, okay, Google stellt einen eindeutigen Identifier aus, Windows Live ID stellt einen eindeutigen Identifier aus und so weiter und so weiter und so weiter. Ich muss jetzt sicherstellen, dass die global eindeutig sind, das heißt, ich füge einfach in diesen Name Identifier für den Benutzer vorn noch einen Key ein, nämlich einen, der für den Identity Provider einzigartig ist und verwende das dann gegenüber der Applikation, so dass die Applikation sicher sein kann, dass A, dieser Identifier für den Benutzer wirklich eindeutig ist und B, nicht im Konflikt über mehrere Identity Provider steht. Ja. So. Gut. Passt. Soweit, so gut. Finish. Ja, jetzt haben wir den Wizard erledigt. Ne? Normalerweise ist das in der Microsoft-Welt ja immer so, wenn man einen Wizard durchführt, next, 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 finish, dann geht das schon. Ja. Wenn ich das aber mache, kommt der Redirect auf das Azure App Access Control Service und sagt, das ACS sagt, das ist eine Relying Party, die kenne ich nicht. Die musst du mir zuerst mitteilen, bevor ich dir einen Token ausstelle. Das ist genau das, was im Custom SDS in dem GetScope passiert. Ja? Na gut, dann teilen wir ihm unsere Relying Party mit, indem wir in die Azure Access Control reingehen. Hier unter Relying Party Applications und eine Relying Party hinzufügen, nämlich unseren Simple Secure Shop. Und wir importieren die WS Federation Metadaten, die uns das WIF aus dem Wizard heraus generiert hat, um quasi die Konfiguration durchzuführen. P, Tech Days, Enter, Simple Secure Shop, Federation Metadata XML. Das hat uns dieser Wizard generiert, dieses XML-File. Wir sagen, wir wollen Windows Live ID als Identity Provider zulassen und wir speichern unsere Relying Party. Naja, jetzt soll es eigentlich schon funktionieren. Ne? Schauen wir mal. So, na bitte, hey. Er erkennt, es ist nur Windows Live ID als Provider im ACS konfiguriert. Na, dann nehmen wir doch einfach eine Live ID, die schon aktiv ist. Nämlich meine. Ach, der nächste Error, das gibt's ja nicht. Lauter Errors heute. Jetzt haben wir wirklich schon Hunger. Was sagt er jetzt hier? Er sagt hier, there was an error issuing the token. An error occurred while processing rules for relying party. Also die relying party hat er schon erkannt. Nur er hat gesagt, er weiß nicht, was er in dem Token packen soll. Er ist erfolgreich authentifiziert, aber was soll ich in den Token mitschicken der Applikation? Ja. Na gut. Machen wir den nächsten Schritt. So. Okay, wir sagen hier unter Rule Groups kann ich diese das ist nämlich eine Autorisierungsregel, ja. Unter Rule Groups kann ich diese Autorisierungsregeln verwalten und kann hier sagen, okay, naja, dann legen wir halt oder modifizieren wir die Standardgruppe, die da angelegt wurde und für diese Standardprovider Google, Yahoo, Live ID kann ich Standardregeln generieren. Generate für Windows Live ID, generate. Sehr schön. Das stellt nur einen Name Identifier aus. Also Windows Live ID gibt uns nichts außer diesen Unique Identifier mit. Und den müssen wir in unserer Applikation halt dann eben nutzen. Ja? Gut. Anyway, jetzt soll es funktionieren. So, Sie sind bereits angemeldet. Der Zoom macht es möglich, dass ich das scrollen muss. Dieser kleinen Auflösung. Schwuppdiwupp. Jetzt wird über Windows Live ID authentifiziert und ich bin jetzt ein authentifizierter Benutzer und kann meinen Job verwenden. Nachdem Windows Live aber keine anderen Claims ausstellt, außer diesen Name Identifier, bin ich ein No Man, Nowhere, No, Nobody. Ja, um Gottes Willen, jetzt habe ich wirklich schon Hunger. So, na gut, dann schauen wir halt, ob wir einen anderen Identity Provider finden. Add Google, next. So, Google, passt, save. So, und für Google müssen wir jetzt auch wieder die Regeln generieren. Wir sagen, okay, Regeln, Default Group, generieren wir für Google, Generate. Google stellt uns ein bisschen mehr aus, ist klar, die haben auch mehr Informationen, ne? Nämlich einen Name Identifier, Name und E-Mail-Adresse, stellen uns die aus. Na gut, dann melden wir uns einfach mal bei unserer Applikation mit Google an, also Google. So, jetzt erkennt das Access Control Service Moment. Für deine Relying Party gibt es zwei Möglichkeiten. Der User muss einmal eine auswählen. Wie will er sich denn überhaupt authentifizieren? Wir sagen jetzt, okay, wir nehmen Goggle. Dann muss ich meinen Passwortmanager aufmachen. Google Gmail-Account. Dieses KeePass ist echt ein cooler Passwortmanager. So, kann man das einfach einer kopieren. Beim ersten Mal sagt Google, diese Relying Party will die E-Mail-Adresse haben. Ja, ist ein Wunder, dass Google mal was fragt. Zulassen. Okay. Und siehe da, Google stellt die E-Mail-Adresse und einen Name und diesen Name-Identifier aus. Das heißt, jetzt sind wir auch Marius Buster. Ja, schön brav. Wenn wir hier jetzt in Checkout reingehen, aber ohne eine Zeile Code zu schreiben, haben wir jetzt Google integriert. Ja. Wenn wir in Checkout reingehen, Your Customer Status ist gar nichts. Ja. Also als Google Account ist man nichts. Gut, das wollen wir ändern. Wir wollen jetzt sagen, jeder, der von Google herkommt, ist ein Gold Customer. Ja. Ich weiß. Also gehen wir in unsere Default Rule Group im Access Control Service, sagen hier Add. Für den Identity Provider Google wollen wir einen, egal welche Input Claims da sind, egal welche Input Claims mit welchen Werten da sind, wir wollen einen Type ausstellen, URN, Doppelpunkt, Simple Secure Shop / Customer Status. Simple Secure Shop / Customer Status. Und da wollen wir den Wert Gold ausstellen. Save. So, wir haben jetzt unsere Regeln verändert. Sagen jetzt hier F5. Simple Secure Shop, wir melden uns wieder mit Google an. So. Kopieren. Username und Passwort da rein, sagen anmelden. Es geht wieder zurück zum Access Control Service und wir sagen hier Proceed to Checkout. Yes, Google Members sind Gold Members. Wahnsinn. Ja? Das heißt, wir haben eine Autorisierungsregel konfiguriert und nachdem die Autorisierungslogik in unserer Applikation so einfach war, haben wir jetzt eigentlich was relativ Komplexes, sehr schnell erreicht, ohne die Applikation anzupassen. Ja? Und das ist aus meiner Sicht generell im Bereich Claims-Based Security ein extrem mächtiges Pattern, mit dem ich sehr komplexe Security-Mechanismen zumindest an einigen wenigen Stellen kapseln kann. Und das Ganze nur unternehmensübergreifend. Ja? Was mich dann noch interessiert hat einfach ist, ja super, jetzt haben wir das Access Control Service da und das geht super mit Google und Facebook und Co. Das ist eh klar, das hätte ich mir erwartet, dass das so geht. Wie schaut's denn jetzt eigentlich aus, wenn ich mein eigenes Unternehmen mit Access Control verbinden will? Sprich, unseren eigenen Security Token Service, den wir vorher verwendet haben. Naja, was wir hier nämlich machen können, unter Identity Providers fügen wir jetzt noch einen hinzu. Und hier gibt's da oben zwei Möglichkeiten unter Custom Identity Provider. Das eine ist WS Federation. Das heißt also, ich importiere WS Federation Metadata von einem standardisierten Security Token Service und gehe eine Federation mit dem sozusagen ein und vertraue, dass der erfolgreich authentifiziert. Und dann gibt's noch Facebook. Ja, aber Facebook haben wir schon festgestellt, das brauchen wir nicht. Daher nehmen wir einen WS Federation Endpoint. Safe. Und den nennen wir Our Local SDS. Ja. Und jetzt nehme ich einfach die Federation-Metadaten von unserem lokalen SDS, den wir vorher verwendet haben, um das ursprünglich aufzubauen und sage, na, den möchte ich auch noch unterstützen als Authentifizierungsquelle. Das heißt, ich nehme mir die Federation-Metadaten von unserem Simple SDS, Federation-Metadata, Federation-Metadata XML, Login ist Our Local SDS, und save. So, jetzt haben wir unseren lokalen SDS mit den Metadaten da drinnen. Aus den Metadaten hat er zum Beispiel ausgelesen, dass dieser SDS so heißt. Das heißt, das ist sein logischer Name. Und er hat auch ausgelesen, welche Claims der ausstellt. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder in Rule Groups reingehen. Default Rule Groups. Und kann auch für meinen eigenen SDS Standardregeln auf Basis dieser Metadaten generieren. Der nimmt einfach die Federation Metadata her und erkennt, unser Local SDS stellt laut Metadaten nur die E-Mail-Adresse aus. Das heißt, die geben wir mal auf jeden Fall weiter. Gut, das ist nett, aber wir wissen ja, wir haben die Implementierung gesehen, unser SDS kann mehr, der ist so richtig cool und stellt auch den Customer-Status aus. Daher sagen wir hier, okay, für unseren eigenen lokalen SDS wollen wir alle Claims, die ausgestellt werden, egal welchen Wert sie haben, einfach weiterleiten. Ich könnte sie auch filtern. Ja. Ich könnte sagen, okay, wenn der Claim URN, Customer, Status, Simple Secure Shop, Simple Secure, Secure Shop / Customer Status mit dem Wert Gold daherkommt, dann gib bitte den URN Simple Secure Shop / Customer Status mit Super Mega Premium weiter, ja? Weil wer einfach die Cloud kommt, muss einfach besser sein, oder? Simple Secure Shop Customer Status, ich kein Type, oder? Safe. Aber ich glaube, jeder versteht das Konzept einfach dahinter, ja? Na gut. Und jetzt gehen wir mal mit F5 hier weiter. Show more options. Ah, unser lokaler SDS ist dabei. Wir klicken unseren lokalen SDS. Die Login-Seite kennen wir schon. Das ist die von vorher. Test 1, Passwort 1, Submit. So, und jetzt gehen wir wieder zurück. Super. Wir sind jetzt Test 1. Wir haben den Name-Claim natürlich nicht weitergeleitet. Das hätte ich vielleicht doch noch tun sollen. Proceed to Checkout und wir sind super mega Premium. Ja. Dass die Applikation jetzt mit dem Status super mega Premium vielleicht nichts anfangen kann, ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, jeder versteht das Konzept so in etwa. Ja. Das Wesentliche an der Sache ist, meine Applikation oder unsere Applikation braucht sie in dem Fall nur auf die normalisierten Tokens und Protokolle, die das Access Control Service zur Verfügung stellt, konzentrieren und dahinter passiert ein ganzer Haufen mit anderen Identity Providern. Dasselbe Konzept kann ich natürlich auch mit einem eigenen SDS umsetzen, wenn ich jetzt nicht in die Cloud gehen kann oder will. Ja, kann ich meinen eigenen SDS spielen, der sozusagen dieselbe Rolle spielt. Mit ADFS habe ich was Fixfertiges, das das kann. Mit WIF kann ich mir sowas selbst implementieren. Mit Access Control Service habe ich halt was Fixfertiges in der Cloud, das sich auch mit anderen Cloud-Anbietern integriert und damit quasi Security für unsere Applikationen normalisiert. Das heißt, die Schritte aus meiner Sicht, die Sie im Kopf halten sollten und mitnehmen sollten aus der Session ist. Schritt 1, Claims-Based und Federated Security, schaut zwar auf den ersten Blick ein bisschen komplizierter aus, bringt aber aus meiner Sicht langfristig gesehen enorme Vereinfachungen und ermöglicht komplexe, riskante Logik in einigen wenigen Stellen zu kanalisieren. Schafft mir die Voraussetzung, dass meine Applikation anstatt Server mit vielen Identity Providern herumzuspielen, einfach nur mit einem Identity Provider herumspielen muss, nämlich einem Security Token Service, das wir selber bauen, oder das Access Control Service oder ADFS 2.0 in einer Corporate Umgebung. Damit wird die Applikation viel einfacher plötzlich, weil ich nicht 17 Methoden da drin unterstützen muss, zu authentifizieren, sondern ich kriege einfach meine Tokens und die ganze Komplexität implementiere ich einmal im Security die Token Service für alle meine Applikationen oder ich nutze einfach das Access Control Service. Und sobald ich on-premise mit Cloud integrieren will oder andere Cloud-basierte Anbieter sicherheitstechnisch mit meinen Applikationen verbinden will, nimmt man einfach das Windows Azure App Fabric Access Control Service als fixfertiger Cloud-basierter Security Token Service irrsinnig viel Arbeit ab. In diesem Sinne möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen was mitnehmen konnten aus der Session. Security ist immer ein bisschen ein trockeneres Thema, deswegen haben wir es noch vor dem Mittagessen gemacht. Ne? Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Mittagspause und hoffe, dass Ihnen die Session gefallen hat. Vielen Dank.